Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt sie Doris Schäfer-Noske. Gernsbach, das ist ein Luftkurort im nördlichen Schwarzwald mit 14.000 Einwohnern. Und seit den 70er Jahren befindet sich hier ein Mekka der Rilke-Forschung. Seit dem Tod von Rainer Maria Rilke 1926 lagert der Großteil seines Nachlasses nämlich im Familienarchiv, das erst nach Weimar gezogen ist, nach dem Zweiten Weltkrieg, dann nach Fischerhude und 1972 eben ins badische Gernsbach. Demnächst steht allerdings ein weiterer Umzug an, gut 100 Kilometer nach Marbach ins Deutsche Literaturarchiv, das den Nachlass erworben hat. Ein Ankauf, der von manchen schon heute, einen Tag vor dem offiziellen Übergabeakt, mit Superlativen gefeiert wird. Finanziert haben den Erwerb unter anderem mehrere Stiftungen, der Bund und das Land Baden-Württemberg. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt. Ist also dieser Kauf des Rilke-Archivs für Marbach tatsächlich ein Jahrhunderterwerb, wie einige schreiben? Das habe ich Thorsten Hoffmann gefragt, Literaturprofessor in Stuttgart und Präsident der Internationalen Rilke-Gesellschaft.
Um diese Frage zu beantworten, muss man sich ja zwei andere Fragen stellen. Und zwar einmal die nach der Bedeutung Rilkes und nach der Bedeutung des Archivs, das jetzt nach Marbach kommt. Was die Bedeutung Rilkes angeht, kann man auf jeden Fall sagen, dass er einer der wichtigsten und eben vor allem auch bis heute meist gelesenen, meist rezipierten Autoren des 20. Jahrhunderts ist in deutscher Sprache und das eben auch international. Also es gibt diese schöne Anekdote, dass Lady Gaga auf ihrem Oberarm ein Zitat aus einem Rilke-Brief tätowiert hat beispielsweise. Also Rilke ist tatsächlich heute auch in der Populärkultur ungeheuer präsent, aber eben auch, was jetzt seine, vor allem seine Lyrik angeht, aber auch seinen Roman, die Aufzeichnung des Malte Lauritz-Brigge, der als erster moderner deutschsprachiger Roman gilt. Rilke ist eine der wichtigsten Stimmen der deutschsprachigen Literatur. Und die zweite Frage, was ist drin im Archiv, das wissen wir ja nicht ganz genau, aber es ist so umfangreich. Also es sind 10.000 Manuskriptseiten Rilkes, 1.500 deutschsprachige Gedichte, dass man wirklich sagen kann, dass ein so großer Ankauf was ganz, ganz Außergewöhnliches ist.
Ändert sich da gerade was in der Bewertung von Haupt- und Nebenwerk?
Das ist bei Rilke schon länger im Gang. Es ist bei Rilke so, dass die Briefe, Rilke war ein sehr großer Briefschreiber, dass die Briefe schon länger als Teil des Werks eigentlich anerkannt werden. Und zwar zum einen, weil sie, so sagen wir in der Forschung, Werkcharakter haben, weil sie zumindest in Ausschnitten sehr literarisch, sehr ergiebig sind. Zum anderen, weil die ungeheuer breit rezipiert werden. Also diese sogenannten Briefe an einen jungen Dichter sind einer der größten Brieferfolge der Weltliteratur, einfach auch Verkaufserfolge und stellen oft den Erstzugang eigentlich her zu Rilkes Werk. Das läuft oft gar nicht über Gedichte oder einen Roman, sondern dadurch, dass Leute diese Briefe lesen, die eben auch in der letzten kommentierten Werkausgabe, die es gibt von Rilke von 1996, auch zum Teil mit abgedruckt sind. Das heißt, dass diese Briefe eine große Bedeutung für Rilkes Werk haben, ist klar. Und davon gibt es jetzt eben sehr viel, neuerdings dann in Marbach, was noch nicht bekannt ist. Beispielsweise ist der große Briefwechsel Rilkes mit seiner Frau, Clara Rilke-Westhoff, nur in Ausschnitten veröffentlicht. Da liegen ungefähr wohl 800 Briefe von Rilke an seine Ehefrau im Archiv, die noch nicht ediert worden sind. Das ist auf jeden Fall ein Schatz. Und wenn Sie auch sowas anderes ansprechen wie Zeichnungen, wir wissen, dass es 14 Skizzenbücher gibt mit Gedichten, auch mit Zeichnungen, die in Marbach jetzt demnächst sein werden und die auch noch nicht bekannt sind. Also insofern, wir müssen darauf hoffen, aber es kann wirklich sein, dass da auch eine Erweiterung sozusagen des Werks rauskommt jetzt.
Wobei es ja nicht so ist, dass man in Gernsbach gar nicht forschen konnte. Man musste sich halt anmelden, oder?
Absolut. Also man muss schon sagen, dieses Rilke-Archiv in Gernsbach hat der Forschung und auch Ausstellungen zugearbeitet. Ich habe selbst mal eine Ausstellung gemacht, Rilke in Bremen, und hatte deshalb Kontakt mit dem Archiv und wurde sehr freundlich aufgenommen da. Es war aber so, dass man anmelden musste, was man für ein Thema bearbeitet. Und dann hat jetzt in den letzten Jahren Hella Sieber-Rilke, das ist die Frau von Rilkes Enkel, gewesen, die ist jetzt eben im letzten Herbst verstorben. Sie ist dann ins Archiv gegangen und hat geguckt, was ihr einfiel, was man zu diesem Thema vielleicht findet. Niemand hatte in den letzten Jahrzehnten selber Zugang zu diesem Archiv und es gab eben auch keine Liste, die man einsehen konnte. Das heißt, man wurde in der Regel sehr freundlich aufgenommen, hat aber keinen Überblick haben können, was es wirklich gibt und was vielleicht an Schätzen da auch noch liegt.
Nun dürfte das Rilke-Archiv seit kurzem ja auch nicht mehr ohne Genehmigung der deutschen Behörden ins Ausland verkauft werden. In den USA leben ja zum Beispiel auch viele Rilke-Fans. Da hätte man möglicherweise auch Käufer gefunden. Hat das denn womöglich die Rilke-Nachkommen bestärkt darin, das Archiv jetzt nach Marbach zu geben?
Das ist eine gute Frage, die ich nicht beantworten kann. Ich kann nicht sagen, was die Überlegungen der Rilke-Familie gewesen sind. Es gibt auf jeden Fall ein Interesse daran, Rilke-Manuskripte zu erwerben. Beispielsweise ist, war mal so ein, ging auch durch die Medien, eine Panther-Handschrift von Rilke ist in Thomas Gottschalks Wohnung in Kalifornien verbrannt, als es da Waldbrände gab. Also insofern, man weiß es nicht, dass es jetzt nicht mehr möglich ist, war natürlich sicherlich eine Erleichterung und hat der Sache jetzt sicherlich nicht geschadet. Ob das sonst ins Ausland gegangen wäre, schwer zu sagen.
Sie haben das Panther-Gedicht schon angesprochen. Ihm ist, als ob es 1000 Stäbe gäbe und hinter 1000 Stäben keine Welt. Gibt es jetzt eine Welt, also ist der Panther jetzt frei?
Tja, das kann man natürlich hoffen. Und das Schöne in diesem Fall ist ja, dass wir als Rilke-Forschende selbst auch nicht wissen, was da drin ist. Es ist zu erwarten, dass es auf jeden Fall Funde geben wird, mit denen niemand gerechnet hat. Und insofern sind wir gespannt, haben aber jetzt nicht wie beim ausbrechenden Panther Angst, sondern freuen uns darauf, was da rauskommt.
Der Rilke-Nachlass kommt nach Marbach ins Deutsche Literaturarchiv. Das war ein Gespräch mit Thorsten Hoffmann, Präsident der Internationalen Rilke-Gesellschaft. Gestern am frühen Abend ist im Roten Rathaus in Berlin eine Ausstellung eröffnet worden mit Prominenz. Berlins regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey war dabei und der frühere Boxweltmeister Wladimir Klitschko, Bruder von Vitali Klitschko, dem Bürgermeister von Kiew. Um Kiew ging es auch in dieser Ausstellung. Ukrainische Fotografinnen und Fotografen zeigen nämlich darin den Alltag mutiger Menschen, die trotz des Leids und der Verwüstungen des Krieges offenbar ihre Zuversicht bewahrt haben und ihre Würde. Kiew is the unbreakable heart of Europe, so der Titel der Schau, und Claudia van Laak war bei der Eröffnung dabei.
Ein Cellist steht vor einer Panzersperre und spielt. Jugendliche trainieren Basketball, obwohl Teile der Halle zerstört sind. Ein Bombenkrater im zerstörten Butscha. Im Vordergrund ragt der Zweig eines rosa blühenden Apfelbaumes ins Bild. Kiewer Bürger tragen Sandsäcke und stapeln sie um ein Denkmal herum, um es zu schützen. Es sind Fotos aus dem Krieg, wie wir sie kennen. Wer sich auf die Bilder einlässt, entdeckt aber noch etwas anderes, sagt Wladimir Klitschko und erzählt von seinen Erfahrungen.
Ich weiß und ich habe gesehen, wie eigentlich Frieden zerbrechlich ist, das Leben zerbrechlich ist. Wir erleben das täglich, tagtäglich. Und danke, dass diese Bilder hier in dieser freien Welt uns daran erinnern können, dass das Leben zerbrechlich ist.
Nein, wie ein Boxweltmeister im Schwergewicht wirkte Wladimir Klitschko nicht gestern Abend im Festsaal des Roten Rathauses. Statt mehr Waffen zu fordern, das macht er sonst bei solchen Auftritten, zeigte der Mann in der schwarzen Kapuzenjacke seine weiche Seite. Wladimir war als Vertreter seines älteren Bruders Vitali, des Kiewer Bürgermeisters, nach Berlin gekommen. Der 46-Jährige ist promovierter Sportwissenschaftler, hat auch Philosophie studiert und vor kurzem ein Kinderbuch geschrieben, in dem es um Mut und Willensstärke geht. Klitschko wollte wissen, wie es den nach Berlin geflüchteten ukrainischen Kindern geht.
Die Schule muss weitergehen, weil Ausbildung für Leben, für die zukünftige Ukraine, weil es ist sehr wichtig, weil auch die Kinder irgendwann wieder zurück mit ihrer Familie nach Hause kommen werden.
Die Beziehungen zwischen der deutschen Hauptstadt und der ukrainischen waren bislang rudimentär. Berlin ist die Partnerstadt von Moskau. Nach dem 24. Februar allerdings legte Berlin diese Städtefreundschaft auf Eis. Es gäbe auch keine informellen Kontakte mehr, heißt es aus der Senatskanzlei. Stattdessen eine sich anbahnende Partnerschaft mit Kiew.
Ja, diese Überlegung gibt es,
sagt die regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey.
Im Moment ist es so, dass in der Ukraine die Situation einfach auch nicht ist, dass man jetzt offizielle Partnerschaftsverträge groß unterzeichnet. Aber wir machen es einfach. Wir arbeiten zusammen.
Wichtiger als dieser Austausch zwischen Berlin und Kiew ist allerdings die gestrige Ankündigung der regierenden Bürgermeisterin, in der Hauptstadt ein ukrainisches Kulturzentrum aufzubauen.
Damit die Kultur, das Leben, die großartigen Leistungen, die die ukrainische Gesellschaft erbringt und erbracht hat, auch hier in Berlin ihren Platz finden. Und damit Menschen einen Ort haben, an dem sie sich begegnen können, an dem neue Ideen entstehen, an dem wir ein kraftvolles Signal nach Europa, in die Ukraine und auch ein Zeichen des Widerstands gegen diesen Krieg senden können.
Der Hintergrund: Vertreter der ukrainischen Botschaft, Kulturschaffende und Aktivisten kritisieren seit Monaten die Präsenz des russischen Hauses in der Hauptstadt. Untergebracht in einem massiven sozialistischen Bau in zentraler Lage, der Friedrichstraße, verbreitet dieses russische Kulturzentrum Kriegspropaganda. Im Gegensatz dazu gibt es keinen Raum für ukrainische Initiativen, für Sprache, Kunst und Kultur. Zeitweise hatten Vertreter der ukrainischen Zivilgesellschaft Unterschlupf im polnischen Pilecki-Institut gefunden. Das will man jetzt ändern. Der Berliner Senat sucht gemeinsam mit der ukrainischen Botschaft nach einer geeigneten, repräsentativen Immobilie. Anfang März hatte Franziska Giffey die sonst üblichen Fahnen vor dem Roten Rathaus einholen und Ukraine-Fahnen aufziehen lassen. Solange der russische Angriffskrieg anhalte, bleibe das Rote Rathaus blau-gelb geflaggt, erklärte die Bürgermeisterin gestern Abend.
Zeichen der Solidarität mit der Ukraine bei einer Ausstellungseröffnung in Berlin, Claudia Vanak berichtete. I believe in the skin of things as in that of women. Also ich glaube an die Haut der Dinge wie an die der Frauen. So lautet ein Zitat des Architekten Le Corbusier. Ein Chauvin-Spruch, für den sich ein Mann heute mindestens auf einen Shitstorm in den sozialen Medien gefasst machen müsste. Die Künstlerin Monica Bonvicini wurde dagegen für ihre Arbeit zum Männerclub der Architektur ausgezeichnet, die sie mit diesem Zitat betitelt hat, 1999, und zwar mit dem Goldenen Löwen in Venedig. In Venedig wurde die Künstlerin auch geboren, doch seit 30 Jahren lebt sie in Berlin und die neue Nationalgalerie hat ihr jetzt eine große Ausstellung dort gewidmet. Überschattet wird diese Schau von einem Streit um die Galerie König, von der die Künstlerin bis vor kurzem vertreten wurde. Gegen den Galeristen Johann König wurden nämlich MeToo-Vorwürfe laut, gegen die er sich wehrt, auch juristisch. Aber viele Künstlerinnen und Künstler haben die Galerie inzwischen verlassen. Auch Bonvicini wird nicht mehr von ihr vertreten. Carsten Probst, sind es denn lange Schatten dieses Streits, der auf die Ausstellung fallen?
Ziemlich lange Schatten nach meinem Eindruck, Frau Schäfer-Nowske, bis hinein in die Finanzierungsfrage dieser, muss man dazu sagen, sehr aufwendig gestalteten Ausstellung. Während der Pressekonferenz gab es da zum Beispiel ein Detail, dass der Freundeskreis der Nationalgalerie offenbar Geld für die Finanzierung nachschießen musste. Zugleich hielt sich das Gerücht, dass Johann König diese Ausstellung anfänglich selbst noch mitfinanziert haben soll. Und nun wird darüber spekuliert, ob hier der Freundeskreis der Nationalgalerie, also Königs Finanzierungsanteil, übernommen und die Ausstellung dadurch in dieser Form am Ende gerettet hat. Wie gesagt, Spekulationen. Hintergrund des Ganzen ist, Frau Schäfer-Nowske, Monica Bonvicini hat einen internationalen Ruf als feministische Künstlerin zu verlieren. Ihr wurde in den letzten Wochen auch von aktivistischen Gruppen Halbherzigkeit vorgeworfen, dass sie ihr Engagement bei König zunächst nur pausiert habe, bis alle Vorwürfe aufgeklärt seien. Insofern kann man auch wohl angesichts der vielen anderen KünstlerInnen, die die Galerie inzwischen verlassen haben, sagen, dass sich gerade Kuratorinnen und Künstlerinnen von Bonvicini eine glasklare Positionierung wünschen, also nur ein halber Abgang aus der Galerie oder auch die Kofinanzierung dieser Ausstellung durch die Galerie, das ginge gar nicht.
Wie viel feministische Wut steckt denn nun eigentlich in dieser Ausstellung? Was lässt sich da ablesen?
Ja, also dem Werk von Bonvicini wird man eigentlich nicht gerecht, wenn man jetzt diese aktuelle Situation um die Galerie da direkt hineininterpretiert. Gleichwohl passiert das. Ich nenne mal ein paar Beispiele. Diese Glashalle der neuen Nationalgalerie wird von einer riesigen Spiegelfläche durchzogen und vorne vor der Nationalgalerie ist ein riesiger Spiegel noch einmal aufgebaut mit dem Schriftzug, der auch den Titel dieser Ausstellung bildet, I do you. Das ist jetzt, vermuten manche, eine Fortsetzung des Mottos Me too. Also wird dem Publikum hier quasi der Spiegel vorgehalten, ob es jetzt selber Opfer oder Täter ist. Ich sehe das ein bisschen anders. Bonvicinis Werk hatte eigentlich nie was Aktivistisches, obwohl es feministisch ist. Und wenn sie mit Slogans arbeitet, wie jetzt eben auch mit dem Slogan I do you, dann eher um solche Slogans zu dekonstruieren. Diese meterhohe Spiegelwand, die sich durch die neue Nationalgalerie zieht, dekonstruiert zunächst mal nur die moderne Architektur von Mies van der Rohe, dreht sozusagen die Perspektiven um, Vorderseite wird zur Rückseite, die Grenze zwischen innen und außen verwischt. Es gibt hier Hängematten aus Ketten und Handschellen, die von der Decke hängen, an denen sich das Publikum dann auch freiwillig festketten lassen kann. Aber die beziehen sich eher auf die Kontrolle des Raumes durch die rational geplante Moderne, sozusagen die Gefangenheit in diesen Räumen und nicht auf die Rolle von Frauen im Kunstbetrieb. Und so kann man sozusagen nach und nach ein Kunstwerk nach dem anderen in dieser Ausstellung durchdeklinieren. Ein Teppich zum Beispiel mit Hosen der Künstlerin, das bedeutet nicht, dass die Künstlerin sich ausziehen musste, um im Kunstbetrieb Karriere zu machen, sondern sie möchte diese Hosen im Gegensatz zur traditionellen Ordnung der Geschlechter als Hinweis verstanden wissen, dass sich das Geschlecht eben an diesen Kleidungsstücken nicht mehr festmachen lässt. Also in der Summe kommt man eher darauf, Monica Bonvicini ist noch von der klassischen Institutionenkritik der 60er, 70er Jahre geprägt und taugt nur sehr bedingt für aktivistische Interpretationen.
Vielleicht zum Schluss noch kurz, es ist ja eine viel beachtete Ausstellung durch die ganze Debatte. Ist es auch eine gute Ausstellung?
Also optisch ist sie in jedem Fall eine spektakuläre Ausstellung, schon wegen der erwähnten riesigen Spiegelwände. Das ist sehr beeindruckend. Aber wenn so viel auch finanzieller Aufwand getrieben wird, wie bei dieser Ausstellung, steht für mich eben auch immer die Frage, wie dieser berühmte Elefant im Raum, wie institutionenkritisch ist so ein Spektakel eigentlich, das von der Neuen Nationalgalerie auch selbst in den höchsten Tönen gepriesen wird, bei dem alle Wow rufen und sich eigentlich niemand mehr so richtig provoziert fühlt, außer vielleicht einigen Mies van der Rohe-Puristen.
Vielen Dank. Carsten Probst war das über die Ausstellung der Künstlerin Monica Bonvicini in Berlin. Die MeToo-Debatte spielt auch bei unserem nächsten Thema eine Rolle. Vor knapp 3 Jahren, da hat in Frankreich nämlich das Buch Le Consentement eine regelrechte Schockwelle ausgelöst. Darin beschreibt die Verlegerin Vanessa Springora, wie sie Mitte der 80er Jahre als 14-Jährige den damals gefeierten französischen Schriftsteller Gabriel Matzneff kennenlernt und wie dieser 50-jährige pädophile Literat sie dann zu seiner Geliebten macht. Mit dem Buch hat Vanessa Springora versucht, sich selbst zu befreien von den psychologischen Folgen des Missbrauchs. Selbstheilung durch Narration und Literatur sozusagen. Dieses Motiv lässt sich zurzeit gleich in 3 aktuellen Theaterproduktionen in Paris wiederfinden. Und unser Theaterkritiker Eberhard Spreng hat sie gesehen.
Am Aufgang zum Pont des Arts mitten in Paris klebt seit kurzem eine Anklage. Gabriel Matzneff, der pädokriminelle Serienvergewaltiger, ist dank Verjährung ein freier Mann. Und auch wenige Kilometer weiter westlich wird Klage erhoben. Im Espace Cardin des Théâtre de la Ville steht die Filmschauspielerin Ludovine Sagnier auf der Bühne und verkörpert ein junges Mädchen, ein alter Ego der heutigen Verlagslektorin und Autorin Vanessa Springora. Der berühmte Literat Gabriel Matzneff hatte die Minderjährige in den 1980er Jahren verführt, ihr Liebes- und Anerkennungsbedürfnis ausgenutzt und die ungleiche Beziehung zu einer göttlichen Liebe stilisiert. Auf Knien verspricht er mir unter Tränen, mit allen seinen Mätressen zu brechen, sagt, dass er nie so glücklich gewesen sei, unsere Begegnung einem Wunder gleichkomme, einem Geschenk der Götter. In ihrem klugen autobiografischen Buch Le Consentement hat Vanessa Springora die Affäre mit dem durchtriebenen Gabriel Matzneff geschildert, der seine Neigung zu pubertierenden Jugendlichen schon 1974 in Les Moines de 16 ans in einer Art Fibel für Pädophile gepriesen hatte. So etwas galt in linken intellektuellen Kreisen damals als schick. Das Einverständnis war ein gesellschaftliches. Was die Affäre mit der Minderjährigen vor allem zu einem unerträglichen Missbrauch machte, war die literarische Ausbeutung, die Matzneff mit ihr betrieb. Er hat unsere Geschichte in Fiktion verwandelt. Mein Leben ist mit einem Federstrich ausgelöscht. Er hat mich zu einer fiktiven Figur gemacht, bevor mein Leben Gestalt annehmen konnte, und verurteilte mich zur Erstarrung in einem Gefängnis aus Worten. Hinter einer milchigen Gase steht die Aktrice wie ein Schemen, nur ihre Hände zeichnen sich scharf ab, ausgestreckt in Richtung Publikum. Für Momente wird sie wirklich zum Bild eines Menschen, der hinter Papier eingesperrt ist und heraus will. dass Literatur sonst heilsame Ordnungsmacht auch Vergewaltigung und Gefängnis sein kann, sah und hörte man selten so deutlich. Und man begreift, dass die Emanzipation vom Fremdbild, die Vanessa Springora in ihrem Buch gelingt, genau da angreifen muss, wo die Gefangenschaft begann. Auf die Literatur der Unterdrückung antwortet sie mit der Literatur der Befreiung. Sie verstehe jetzt, schrieb Springora gegen Ende ihres Textes, warum primitive Völker Angst vor Bildern haben, die andere von ihnen machen. Sich des Bildes eines anderen zu bemächtigen, könne heißen, seine Seele zu stehlen. Im genauen Bewusstsein dieser Problematik arbeitet die brasilianische Regisseurin Christiane Jatahi mit den Nachfahren von Sklaven im Nordosten Brasiliens. Depois do Silêncio, uraufgeführt bei den Wiener Festwochen, ist ein szenisches Ritual, das sich gegen toxische Männlichkeit à la Bolsonaro richtet, gegen Landraub und strukturellen Rassismus. Es ist dem freien Floaten der Medien zwischen Literatur und Theater das Gegenteil zu der Manipulation und autoritären Deutungshoheit in der Literatur eines Gabriel Matzneff. Geschichten können nicht nur verletzen, Geschichten können auch heilen. Davon ist auch der kongolesisch-französische Theatermacher Dieudonné Nyanguna fest überzeugt, der seine neue Arbeit Portrait Désir seiner Großmutter widmet. Die hatte ganze Nächte durch das Dorf mit Geschichten unterhalten.
De 20h à 6h du matin. C'était des histoires interminables.
Nyangunas Großmutter war initiiert in eine doppelte Kunst. Sie war zugleich guérisseuse und raconteuse, Heilerin und Erzählerin. Dass heilsame Narration aber auch blutig sein kann, lässt der mit 4 Stunden zwischen Farce und Tragödie mäandernde Abend mit Ausflügen in den griechischen Mythos spüren, mit Medea zum Beispiel. Nyanguna ist ein afrikanischer Universalist, bedient sich frei aus dem Geschichtenschatz des afrikanischen und des europäischen Kontinents, verknüpft all das locker mit dem amüsierten Blick auf die französische Gegenwart. Er hält nichts vom Kampf gegen kulturelle Aneignung und dem Rückzug ins Identitäre. Aber seine energiereiche, musikalisch unterlegte Revue verliert leicht den Faden, zerbröckelt zur Sammlung, lässt aber am Schluss selbst die schlimmsten Erfahrungen von Selbstverlust immer wieder in Großmutters weitem Herzen zusammenfließen.
Aktuelle Theaterproduktionen in Paris, Eberhard Spreng berichtete. Und nun die Kulturmeldungen mit Michael Köhler.
Seit Mitte der 50er Jahre des letzten Jahrhunderts gibt es kaum ein Jahr, in dem sie nicht einen Kino- oder Fernsehfilm drehte. Für manche war sie die Tochter des berühmten Schauspieler-Ehepaars Paula Wesseli und Attila Hörbiger. Für andere war sie die Burgschauspielerin, die im Salzburger Jedermann spielte. Oder später als Gräfin Guldenburg, der Fernsehliebling aus der ZDF-Serie Das Erbe der Guldenburgs. In der vierteiligen Serie Julia, eine ungewöhnliche Frau, da spielte sie eine Wiener Juristin. Als Darstellerin in Schiller, in Lessing-Dramen, an den Münchner Kammerspielen oder dem Züricher Schauspiel begann sie. Große Beliebtheit erlangte sie beim Fernsehpublikum. Besonders lag ihr die Rolle der verschmitzten, der entschlossenen Grande Dame. Die österreichische Schauspielerin Christiane Hörbiger ist im Alter von 84 Jahren in Wien gestorben. Als sie auf der Buchmesse 2008 ihre Autobiografie unter dem Titel »Ich bin ein weißer Clown« vorstellte, da sagte sie über ihr schauspielerisches Talent als Kind.
Ich habe auf einmal gemerkt, wenn ich einen heurigen Sänger kopiere und, naja, ich war 12 Jahre alt, also und ein dickes kleines Mädchen und habe dann halt heurigen Lieder gesungen. Man hatte damals noch eine Köchin, mein Gott, das waren Zeiten, und oder die Waschfrau kam und vor denen habe ich dann heurigen Lieder gesungen und einen Betrunkenen kopiert. Und da haben die gelacht und ich fand das so wunderbar. Ich war keine gute Schülerin und dann habe ich mir gedacht, das ist eigentlich schön. Man wird geliebt, wenn man etwas bringt, worüber die Leute lachen. Können.
Christiane Hörbiger ist im Alter von 84 Jahren gestorben. In den Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk hören Sie dann auch noch einen Nachruf. Und auch der DEFA-Regisseur Roland Oehme ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Oehme habe das Komödiengenre der DEFA geprägt wie kein zweiter Regisseur, heißt es. Zwischen 1968 und 1991 habe er in den Babelsberger Filmstudios 9 Kinofilme geschaffen, die viele Menschen in die Kinos der DDR gezogen hätten. Zu seinen bekanntesten Filmen zählten »Wie füttert man einen Esel« von 1973 mit Manfred Krug in der Hauptrolle und die Satire »Ein irrer Duft von frischem Heu« aus dem Jahr 1977 über das Verhältnis zwischen der SED und der Kirche.
Und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten unter anderem auch über offene Fragen zum 49-Euro-Ticket. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.